Guten Morgen. Schön, mal wieder hier vorne zu stehen. Ist ja ein paar Tage her. Ich dachte, ich fange heute einfach damit an, euch was aus dem Urlaub zu erzählen. So einen kleinen Schwenk. Für die, die es nicht mitbekommen haben, wir waren in Japan. Das muss man ja mal ein- oder zweimal erwähnt haben. Und man fliegt ja in den Urlaub, um andere Kulturen kennenzulernen. Und um Sehenswürdigkeiten zu betrachten. Und wenn man jetzt ganz realistisch auf das Land Japan blickt, dann sind 99% aller Sehenswürdigkeiten Tempel oder Schreine. Davon gibt es in Japan wirklich sehr, 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 sehr viele. Also wir reden hier von, wir hatten in Kyoto, waren eher so in der Altstadt von Kyoto beheimatet. Und dann hatten wir direkt quasi vor der Haustür einen Tempel mit der längsten Tempelhalle von Kyoto oder von Japan. Man weiß es nicht mehr genau. Und auf der anderen Straßenseite in demselben Komplex waren noch drei andere Tempel. Und naja, so ist das da überall. Man läuft ständig an irgendwelchen Schreinen und Tempeln vorbei. Das war ein Großteil unserer Besichtigung. Schreine und Tempel. Manchmal haben wir auch mehrere Tempel an einem Tag besucht. Der Kotoku-in in Kamakura, das ist einer der berühmtesten Tempel, der war nämlich ein bisschen enttäuschend. Und dann haben wir gesagt, wir gehen noch mal nebenan in den anderen Tempel. Der war deutlich weniger enttäuschend. Der war nämlich wunderschön. Und dann trifft man auf ganz neue kulturelle Dinge. Wir haben nämlich während diesen ganzen Tempel- und Schreinbesichtigungen einen interessanten Teil der japanischen Kultur kennengelernt, nämlich die japanische Gebetskultur. Da kommen Konzepte drin vor, die für mich doch ein wenig befremdlich waren. Ich nenne das mal Pay to Pray, also bezahlen zum Beten. Wenn man dann in Japan an einem Schrein beten möchte, dann geschieht das meistens dadurch, dass da so eine Box ist mit so extra so Gitterstangen. Da wirft man sein Geld drauf und wegen den Gitterstangen, die dann auch so abgeschrägt sind, klimpert das ganz wunderbar. Und ganz oft klatscht man dann noch in die Hände und läutet an der Glocke, damit auch alle wissen, dass man da Geld reingeworfen hat und gerade betet. Und dann verbeugt man sich noch und dann war das Gebet. Worte sind dafür praktischerweise nicht nötig. Das ist gut für alle Menschen, die stumm oder introvertiert sind. Und ich habe gedacht, vielleicht ist das ja auch mal eine Idee für uns, oder? Für die Gemeindekasse. Jedes Mal, wenn jetzt jemand beten möchte, kommt der hier in die Salzstraße und wir stellen hier so einen großen Kasten hin und dann schmeißt ihr da euer Klimpergeld rein. Das geht übrigens so weit, dass selbst im Tokyo German Village, wo die Japaner ein deutsches Dorf nachgebaut haben und eine Statue der Bremer Stadtmusikanten aufgestellt haben und dann irgendwie mitbekommen haben, dass es in Deutschland den Aberglauben gibt, dass wenn man da an der Statue der Bremer Stadtmusikanten drin rumrubbelt, das Glück bringt, haben die Japaner übernommen und gedacht, gut, dann muss die Statue der Bremer Stadtmusikanten ein Schrein sein und haben eine Schreinbox davor gestellt. Man kann im Tokyo German Village zu den Bremer Stadtmusikanten beten. Aber das ist noch nicht alles. Das ging weiter. Es gab dann nämlich noch so interessante Formen wie Gamble to Pray, Gebetsglücksspiel. Man bezahlt, dann zieht man ein Los. Also das ist so eine lustige Box, da sind ganz viele Stangen drin und dann schüttelt man die und dann zieht man eine Stange da raus und dann sagt die Stange ein, wofür man gerade gebetet hat und wofür man jetzt Glück und Segen bekommt. Du wolltest für Glück in der Ehe beten, tja, jetzt bekommst du halt Segen für dein Berufsleben. Ist ja auch nicht verkehrt. Kannst es ja nochmal versuchen. 100 Yen pro Versuch. Aber selbst da war noch nicht Schluss. Wir waren dann am Goldenen Tempel in Kyoto. Der hat seinen Namen davon, dass er golden ist. Also der ist außen komplett mit Blattgold verkleidet. Ab der ersten Etage, das Erdgeschoss nicht, da haben sie mitgedacht. Und da stand hinter dem Zaun so ein kleiner Buddha und vor dem Buddha eine Spendenschale. Und dann ging das los, dass die Leute da ihre Münzen versucht haben, in diese Spendenschale reinzuwerfen, um Glück und Segen zu bekommen. Skill to pray, Geschicklichkeitsherausforderungen zum Beten. Habe ich mir gedacht, das ist doch vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich meine, die haben es geschafft, ihren Tempel in Blattgold zu verkleiden. Also so dumm kann die Idee nicht sein. Also habe ich mir gedacht, demnächst, wenn ihr beten wollt, dann stellt ihr euch da oben auf die Empore. Ich bin auch nicht gemein, ne? Also das war wirklich so eine kleine Schale, aber ich bin ja nett. Wir nehmen das Taufbecken. Ja? Wer es schafft, einen Euro von da oben ins Taufbecken zu werfen, der hat gebetet. Es klingt jetzt alles sehr lustig und wir haben sehr lustige Diskussionen darüber geführt und es hat auch einfach ein bisschen damit zu tun, dass das bei den Japanern viel mehr Tradition als wirklich Religiosität ist. Aber irgendwie war dann für mich diese ganze Gebetspraxis mit Bezahlen für Beten ein bisschen befremdlich. Es war für mich auch befremdlich so mit dem biblischen Bild von Jesus, der die Händler aus dem Tempelvorplatz vertreibt, irgendwie, dass in diesen Tempeln und Schreinen so eine konstante Geräuschkulisse von klimperndem Geld war, ne? Also das muss man sich einfach mal vorstellen. Du hast die ganze Zeit so ein Klimpern im Hintergrund, wo irgendwo Geld reinfällt, gerade in den größeren Tempeln. Mich hat es dazu gebracht, mal wieder über das Thema Beten nachzudenken und wie schön es doch ist, dass wir kostenlos beten dürfen. Ausgehend von dem Text, in dem Jesus selbst uns erklärt, wie einfach es doch dankenswerterweise ist, im Christentum mit Gott in Kontakt zu treten. Matthäus 6, die Verse 5 bis 14. Da sagt Jesus, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das ist die Version aus der Lutherbibel, wie sie wahrscheinlich die meisten hier auswendig mitsprechen können. Ich möchte kurz auf diese Vorrede zum Vaterunser eingehen. Weil diese Vorrede zum Vaterunser, die Jesus da bringt, mit dem, wie man beten soll, bevor er auf dezidierte Worte eingeht, mein Beten und meine Frömmigkeit sehr geprägt hat. Ich bete am liebsten für mich allein in meinem Kämmerlein und ich bete auch am liebsten kurz, ohne überflüssige Worte. In Hessen hatte ich einen Kollegen, der hat mich dafür komisch angeschaut und wollte meine Eignung als Pastor in Frage stellen. Der war mehr so geistige Gemeindeerneuerung im Bund und der betete natürlich immer sehr laut und ausführlich und lang und gerne auch mal in Zungen. Aber wenn ich mir Jesu Worte anschaue, dann finde ich das für mich in Ordnung, wenn man am liebsten alleine und für sich mit Gott redet. Wenn man auf ausschweifende und fromme Floskeln verzichtet und nur das Nötigste sagt. Ich hatte auch einen Kollegen in Hessen, der hat das auf die Spitze getrieben. Immer wenn der für Menschen in seiner Umgebung gebetet hat, dann betete er nur noch Jesus. Still für sich. Jesus. Damit war alles gesagt. Den Rest weiß Gott längst. Gott weiß, dass der Kollege damit meinte, Jesus, bitte nimm dich diesem Menschen an, der offensichtlich ein Problem hat und in dessen Leben eine große Lücke ist, die du ausfüllen könntest. Wusste Gott, dass der Kollege das damit meinte. Deswegen rannte der durch die Stadt und bei jedem Menschen, der aussah, als könnte er Gottes Hilfe in seinem Leben gebrauchen, Jesus. Jesus. Ich möchte niemandem verbieten, in der Gebetsgemeinschaft lange und ausführlich zu beten. Ich möchte auch niemandem verbieten, vor dem Essen 5 Minuten zu beten, wie manche meiner Verwandten das gerne getan haben. Ich möchte mit dieser recht kurzen Betrachtung des Vorwortes des Vatersunsers nur gerne jenen den Rücken stärken, die sich damit schwer tun, öffentlich, lang und rhetorisch gekonnt formuliert zu beten. Das ist okay. Jesus stärkt euch den Rücken, Jesus hat euch da, Jesus sagt, ihr dürft zu Hause für euch allein im Stillen beten und müsst nicht in der Gemeindeversammlung vor allen beten. Das ist okay. Jetzt aber zum eigentlichen Vater Unser. Da habe ich nämlich bei einem Kollegentreffen letztens eine ganz wunderbare Theorie gehört, die mir gut gefallen hat. Die Theorie besagt nämlich, dass sich der Text des Vaterunsers viel weniger als vorgegebener Gebetstext verstehen will, sondern vielmehr als Anleitung für potenzielle Inhalte eines Gebetes. Dieser Gedanke ergibt sich aus der Beobachtung, dass beispielsweise der Satz »Denn dein ist die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen«, der ja mehr eine Begründung als Gebetsinhalt darstellt, in den ältesten Handschriften gar nicht vorkommt. Der wurde erst ein paar Jahre später eingefügt. Oder auch der Tatsache, dass die Formulierung im Lukas-Evangelium deutlich kürzer geraten ist, als sie das bei Matthäus ist. Das Vaterunser ist also vielleicht nicht nur als vorgegebenes Gebet zu verstehen, sondern als Anleitung, welche Themen und Inhalte mein persönliches Gebet haben kann, haben darf, vielleicht auch haben sollte. Ein bisschen wie ein Musterexemplar, wenn man früher im Deutschunterricht so ein Musterexemplar an Max Mustermann für die Bewerbung bekommen hat, als wir gelernt haben, Bewerbungen zu schreiben oder offizielle Briefe und man dann anfängt, diese Textbausteine in der Vorlage durch die eigenen Worte zu ersetzen. Und natürlich beginnt ein vernünftiges Gebet wie eine Bewerbung oder ein Brief mit einer Anrede. Gott, ich rede mit dir. Nicht mit mir selbst, nicht mit irgendwelchen Götzen, auch nicht mit der Spinne an der Wand. Gott, ich rede mit dir. Den nächsten Teil dann, dein Name werde geheiligt, kann man dann entweder als Aufforderung zum Lobpreis im Gebet verstehen oder aber im Zusammenhang mit dein Reich komme als Wunsch und formulierte Sehnsucht, dass sich die Zahl derer, die Gott anbeten, erhöht und mehr Menschen ihren Weg mit Gott beschreiten. Der Dein Wille geschehe Part im Gebet ist übrigens in meinen Augen der wichtigste Part dieses ganzen Gebetes. Wir dürfen Gott natürlich um alles bitten, wir dürfen alles vor ihn bringen, aber wir müssen uns immer bewusst sein, dass Gott halt auch kein Wunscherfüllungsautomat ist. Wie gesagt, in meinen Augen ist der Dein Wille geschehe Part der wichtigste Part, weil er nicht nur den Wunsch danach ausdrückt, dass Gottes Wirken in dieser Welt zum Ausdruck kommt, sondern von christlicher Seite aus auch ein Eingeständnis ist, dass am Ende Gottes Plan vielleicht auch über unseren Ideen als Menschen und als Gemeinde steht. Und dass eigentlich auch alles christliche Streben diesem einen Wunsch untergeordnet sein sollte, dein Wille geschehe. Und damit haben wir dann auch schon die erste Hälfte dieser Gebetsanleitung abgeschlossen. Die nämlich, in der es um Gott geht. Denn man darf ja nicht vergessen, dass das Gebet ein Gespräch ist. Ein Gespräch zwischen mir und Gott. Das haben in meiner Heimatgemeinde manche immer falsch verstanden. Die dachten immer in der Gebetsgemeinschaft, das Gebet ist ein Gespräch zwischen dem Betenden und dem Rest der Gemeinde, die dringend hören müssen, was in der Predigt nicht gesagt wurde. Aber das Gebet ist ein Gespräch zwischen mir und Gott. Und ein Gespräch hat immer zwei Seiten, die zur Sprache kommen sollten. Ein Gespräch ist kein Monolog. So wie meine Predigt hier. Und so bringt das Gebet zunächst die göttliche Seite zur Sprache. Mit der Anrede, dem Lobpreis, dem Wunsch nach der Verwirklichung von Gottes Plänen für diese Welt. Das wird zuerst abgehandelt, weil wir höflich sind. Der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen machen wir erst Gott Und dann kommen wir, der Mensch, der zweite Teil des Gespräches, damit es ein Gespräch ist, der sich um den Menschen dreht. Mit der Bitte nach täglichem Brot wird zum Ausdruck gebracht, dass wir Gott auch um Versorgung im Alltag bitten dürfen. Sicherzustellen, dass wir haben, was wir zum Leben brauchen. In den Versen "Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern" wird zunächst eine ganz wunderbare Sache deutlich. Wir können mit allem, was uns belastet, zu Gott kommen. Mit dem, wo wir uns schuldig fühlen, weil uns vielleicht ein paar schlechte Dinge passiert sind. Aber auch mit dem, wo andere an uns schuldig geworden sind und wir uns schwer tun, das aus der Welt zu schaffen. Wir können das Ganze vor Gott abgeben und uns dankbarerweise gewiss sein, dass uns unsere Verfehlungen auch vergeben sind, wenn wir darum bitten. Weil wir leben ja nach Ostern. Die Formulierung des Vaterunsers ist noch vor Ostern, aber wir sind ja nach Ostern. Das ist ja das Schöne daran. Wichtig ist halt auch, denen zu vergeben, die uns Unrecht getan haben. Und ich weiß, dass uns das manchmal schwerfällt, als Menschen, anderen Menschen zu vergeben, vor allem, wenn sie uns sehr großes Unrecht getan haben. Aber gerade deswegen dürfen wir ja auch das vor Gott bringen und sagen: Gott, bitte hilf uns dabei, diesen Menschen zu vergeben. Und dann noch die Bitte um Bewahrung vor dem Bösen. Mancherorts auch als Bewahrung vor der Versuchung übersetzt. Annika hat das gerade so schön ausgeführt, dass es eigentlich heißen müsste, bewahre uns in der Versuchung. Als man das exegetisch herausgefunden hat, haben wir das Gebet aber schon 1500 Jahre benutzt und die Kirchen hatten keine Lust mehr, es offiziell zu ändern. Das ist die Kurzfassung der Diskussion, aber im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass sie gesagt haben, nein, wir haben das jetzt 1500 Jahre so gebetet, wir beten das jetzt weiter so. Das Gebet erkennt an, dass wir nicht in einer perfekten Welt leben, dass wir mit Schwierigkeiten und Dunkelheit in der Welt konfrontiert werden. Und weil wir darum wissen, dass die Welt noch lange nicht mit dem ersehnten Reich Gottes gleich ist, dürfen wir darum bitten, dass uns Gott täglich in dieser Welt zur Seite steht und uns stützt, wenn wir es brauchen, und uns trägt, wenn unsere Kraft nicht groß genug ist. Im Wesentlichen beschreibt es den Gesprächspart, der sich um den Menschen dreht, wohl ganz gut, wenn man sagt, dass wir im Gebet vor allen Dingen um Beistand für unser Leben bitten dürfen, um Begleitung durch Gott und um seine Führung. Und jetzt zum Schluss noch ein kurzer Gedanke. Egal, ob man das Vaterunser jetzt als vorgegebenes Gebet nimmt oder als Leitlinie für selbstformulierte Gebete und als Vorschlag für potenzielle Inhalte des Gebetes. Ich sage immer gerne, das Christentum ist eine Du-darfst-Religion. Du darfst ins Gespräch mit Gott gehen. Du darfst das laut oder leise daheim oder in der Gemeinde machen. Du darfst das Vaterunser beten. Und du darfst es als Leitfaden für dein ganz eigenes Gebet hernehmen. Du darfst aber auch ganz frei beten. Du darfst auch Münzen ins Taufbecken oder auf den Abendmahlstisch werfen, auch wenn es dein Gebet nicht wirklich verbessert. Aber ihr dürft das tun. Aber das Schöne am Christentum ist ja gerade, dass der Kontakt zu Gott, das Gebet, eben nicht an einen Ort wie einen Schrein oder das Gemeindehaus gebunden ist. Es ist auch nicht an Taten wie Münzen werfen, klatschen oder Glockenschlagen gebunden und auch nicht daran, ob ihr einen Sonntagsanzug tragt oder nicht. Beten, mit Gott reden, darfst du überall, zu jeder Zeit, wann immer du magst und wie immer du magst. Amen.